Treffpunkt Fahrradständer gegenüber des Uniklinik-Hauptgebäudes. Hallo, schön, dass du zu uns gefunden hast und dich nun mit uns auf einen Rundgang um die Liebigstraße begibst. Die Liebigstraße ist für viele Menschen ein bedeutungsvoller Ort. Du stehst jetzt gegenüber des Haupteingangs der Uniklinik Leipzig. Täglich steigen hier viele PatientInnen aus Taxis oder den Autos ihrer Verwandten. Andere werden mit dem Rettungswagen gebracht. Einige bleiben nur kurz, manchmal nur für eine Untersuchung, manche bleiben für Monate. Die einen sind zum ersten Mal hier, andere müssen sich regelmäßig vorstellen. Bist du zum ersten Mal hier? Die Liebigstraße beherbergt auch die medizinische Fakultät der Universität Leipzig. 300 Medizinstudierende beginnen hier jedes Jahr ihr Studium und lernen im Laufe der 5 Jahre fast alle Gebäude der Klinik kennen. Stolze MedizinerInnen in wehenden weißen Kitteln sollen sie werden. Weise RetterInnen mit heilenden Händen nach einem Studium voller Fakten und Prüfungen. Teil des ÄrztInnenstandes, hart arbeitend und mit großem gesellschaftlichen Einfluss. Vielleicht ist schon ein R an dir vorbeigeflogen, während du auf den langen blauen Schriftzug blickst. Universitätsklinikum Leipzig. Nicht viel hat sich seit 1945 an dem Bild der ÄrztInnen geändert. Die Liebigstraße hingegen schon. Gerade in den letzten Jahren sind viele neue Gebäude entstanden. Spuren der NS-Zeit sind kaum mehr zu finden. Wir, Lara, Lisa, Franka und Rosa, 4 Medizinstudierende, möchten einige davon mit euch gemeinsam erkunden und den Opfern des Nazi-Regimes gedenken. Hätten wir vor mehr als 80 Jahren unseren Abschluss gemacht, wären statistisch 2 von uns Teil der NSDAP geworden. 45% der deutschen ÄrztInnen waren Mitglieder. Das sind 4-mal so viele wie in der Gesamtbevölkerung. Die Medizin im Nationalsozialismus war geprägt von der sich schon lange im Voraus etablierten Ideologie der Rassenhygiene und des Sozialdarwinismus. Sie verschrieb sich dem Ziel, den Menschen durch Auslese von sogenannten Minderwertigen zu einem stärkeren, äußeren Feinden überlegenen, arischen in Anführungszeichen, Volk zu machen. Die sogenannte Herrenrasse sollte entstehen. Dazu gehörte pronatalistische Politik wie das Abtreibungsverbot und das Mutterkreuz sowie antinatalistische Politik. Erzwungene Abtreibungen, Eheverbote, Massensterilisationen. Millionenfacher Mord an Menschen mit Behinderung, psychisch Kranken und sogenannten Asozialen, also dem Arbeitsmarkt nicht zuträglichen Sozialempfängern, sowie an Mitgliedern rassistisch verfolgter Menschengruppen. ÄrztInnen in der NS-Zeit waren daran maßgeblich beteiligt, von der Auswahl der Opfer bis zur Durchführung der Eingriffe und der Tötungen. Der Holocaust, die Shoah, wäre ohne die KZ-ÄrztInnen so nicht möglich gewesen. Die von ÄrztInnen durchgeführte Forschung in den Konzentrationslagern und an Leichen von Häftlingen hat die Medizin maßgeblich vorangetrieben. Dieser Spaziergang wird kein leichter sein. Du kannst ihn jederzeit abbrechen, wenn dir die Luft zum Atmen fehlt. Lass dir Zeit zum Gedenken und Verarbeiten. Bevor du nun die Straße überquerst, um wie die PatientInnen in Richtung der blauen Buchstaben zu gehen, blicke einmal nach links, rechts, links, wie du es in der Schule gelernt hast. Vielleicht ist es schon Nacht, wenn du diesen Rundgang machst. Tagsüber schlängeln sich oft muntere Radfahrerinnen an den Autos vorbei und es kommt dir fast so vor, als stündest du an einem munter sprudelnden Wildbach. Nun also links, rechts, links und dann geradeaus. Blicke jetzt beim Gehen auf den Boden. Rechts vor der roten Bank sind 36 Stolpersteine eingelassen. Hauptgebäude, Stolpersteine zu jüdischen Lehrenden der Unfallchirurgie. Die Steine wurden 2017 von der 1922 in Leipzig gegründeten DGU, der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie e.V., verlegt, um an die von 1933 bis 1945 verfolgten jüdischen Leipziger UnfallchirurgInnen zu erinnern. Am 9. November 2019, genau ein Monat nach dem versuchten Massenmord an JüdInnen in einer Synagoge in Halle, verlas die AG Ethik, Recht und Geschichte der DGU an dieser Stelle folgenden Text. Mit unserem heutigen Gedenken an diesem Eingang zum Klinikum, das von so vielen hilfesuchenden Menschen beansprucht wird, wollen wir auch verhindern, dass nicht in späteren Jahrzehnten neue Stolpersteine infolge Ausgrenzung von neuen Minderheiten gepflastert werden müssen. Das Gedenken an die unselige Vergangenheit darf deshalb nicht verblassen, sondern muss vertieft werden, so wie wir heute die Stolpersteine aufpoliert haben. Seien wir wachsam, sowohl fachlich, medizinisch als auch gesellschaftlich, politisch. Die Meinungsfreiheit darf ethische Leitlinien nicht überspringen. Halle war ein Signal. Das Pogrom vom 9. November 1938 war ein Signal, dessen Fernwirkung wir heute hier erleben. Mögen die Lehren aus der Vergangenheit für unsere Zukunft und die Zukunft der uns folgenden Generationen immer präsent bleiben. Eine ehrliche Erinnerungskultur muss beinhalten, dass die deutsche Ärzteschaft selbst maßgeblich daran beteiligt war, jüdische, slawische, Sintize und Romnia sowie marxistische ÄrztInnen aus ihren Positionen zu vertreiben und bisweilen selbst davon profitierte. Mit dem am 7. April 1933 verabschiedeten Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums durften BeamtInnen mit einem oder mehr jüdischen Großelternteilen entlassen werden. Dazu gehörten auch ÄrztInnen, ProfessorInnen und ChefärztInnen. Relevanten Protest aus der so gut organisierten ÄrztInnenschaft gab es nicht. Im Gegenteil, jüdische und politisch angefeindete ÄrztInnen konnten verdrängt werden und hinterließen in kurzer Zeit viele freie Stellen. Schon zwei Wochen zuvor hatte der Vorsitzende des Ärztevereins und Hartmannbundes, Alfons Stauder, ein Ergebenheitstelegramm an Adolf Hitler gesendet. Dies wiederum wird deswegen nicht überraschen, da er neben J.F. Lehmann Mitherausgeber der auflagenstarken Münchner Mediziner Wochenzeitschrift war. Dazu aber später mehr. Die Verordnung über die Zulassung von Ärzten zur Tätigkeit bei den Krankenkassen vom 22. April 1933 entzog dann jüdischen und in kommunistischem Sinne betätigten ÄrztInnen den Kassensitz. Am 19. September 1935 teilten die Nürnberger Gesetze schließlich die Gesellschaft in deutsche erster und zweiter Klasse, in Menschen mit Rechten und jenen ohne. Am 25. Juli 1938 erloschen schließlich die Approbationen aller 3.152 sich noch in Deutschland befindenden jüdischen ÄrztInnen. 709 von ihnen durften noch als Krankenbehandler jüdischer Menschen tätig sein. 1933 waren es noch 5.557 gewesen. Am 9. November 1938 folgte die Reichspogromnacht. Hebe nun wieder den Blick und drehe dich um 180 Grad. Schräg links vor dir geht die Stephanstraße ab. Folge ihr, bis rechts ein kleiner Fußweg abgeht. An Schrebergärten vorbei führt er zum Institut für Strahlentherapie und Radioonkologie. Mit dem Blick ins Grüne wollen wir kurz verweilen und von zwei Menschen berichten, die anders gehandelt haben. Dr. Med. Fritz Gietzelt hat unter anderem in Leipzig Medizin studiert und vor und nach dem Krieg am St. Georg Klinikum gearbeitet. Ab 1935 betrieb er eine eigene Praxis, in der sich Mitglieder der Widerstandsgruppe Schubert-Engel-Kresse trafen. Er war außerdem ab 1953 Mitglied bei der Leipziger Gruppe des Nationalkomitee Freies Deutschland. Er versorgte ZwangsarbeiterInnen mit Kleidung, Krankschreibung und medizinischer Behandlung. 1944 wurde er von der Gestapo verhaftet, aber aufgrund starker Proteste von KollegInnen nicht zum Tode verurteilt und konnte schließlich bei einem Bombenangriff, der das Gefängnis zerstörte, fliehen. Noch 1945 trat er der KPD und 1946 der SED bei. Ab 1946 leitete er außerdem das Röntgeninstitut Leipzig und wurde später Professor an der Charité in Berlin. Er war maßgeblich an der Einführung des Nationalen Krebsregisters der DDR beteiligt. In Leipzig ist eine Förderschule nach ihm benannt. Auch Dr. Margarete Blank hat von 1921 bis 1927 in Leipzig Medizin studiert. Sie promovierte hier auch zur Medizingeschichte. Statt aber ihrem Doktorvater in die USA zu folgen, hat sie eine Allgemeinarztpraxis in Panitzsch bei Leipzig eröffnet. Sie gehörte keine Widerstandsgruppe an, verweigerte aber den Beitritt in den Reichsärztebund und den Hitlergruß. Sie behandelte ZwangsarbeiterInnen wie alle anderen PatientInnen und ließ ihnen Nahrungsmittel und Medikamente zukommen. In Folge wurde ihr zwischenzeitlich die kassenärztliche Zulassung entzogen. Ein ärztlicher Kollege, dessen Frau gegenüber sich Dr. Blank kriegskritisch äußerte, meldete sie bei der Gestapo. Margarete Blank wurde am 8. Februar 1945 hingerichtet. Von ihr stammt das Zitat: Es gibt nur einen zuverlässigen Wegweiser im Leben, unerschütterlich strenge Wahrheitsliebe. Es gibt nur einen Genuss, das seelische Gleichgewicht. Nur eine Freude, die Schönheit der Natur. Den Namen der Ärztin tragen eine Straße in Engelsdorf bei Leipzig, ein Seniorenheim in Leipzig-Thekla, der Beratungsraum in der Sächsischen Landesärztekammer in Dresden und der Förderverein, der die Gedenkstätte für Zwangsarbeit in Leipzig und die ihr gewidmete Gedenk- und Begegnungsstätte in Panitzsch betreut. Es gibt außerdem mehrere Margarete-Blank-Preise. Diese Fülle an Ehrungen zeugt von der Stilisierung Blanks als Widerstandskämpferin in der DDR. Ich nehme aus diesen kurzen Lebensgeschichten mit: Es gab Denunziationen innerhalb der Ärztinnenschaft, deren Konsequenz der Tod sein konnte. Es gab aber auch Widerstand, Solidarität und den Versuch, alle Menschen ebenbürtig zu behandeln. Auch Kriegsgefangene, Fremde, Feinde ohne Rechte. Gehe nun zurück zur Liebigstraße und folge ihr in Richtung Osten, nach links. Rechter Hand befindet sich die Kinder- und Frauenklinik in der Nummer 20a. Wen siehst du herauskommen oder hineingehen? Kranke Kinder? Gesunde Kinder? Frischgebackene Eltern? Ältere PatientInnen?
Während du vor der Frauenklinik stehst und das Gebäude und die Menschen betrachtest, möchte ich einen kurzen Exkurs zu einem Gesetz machen, das den medizinischen Alltag während der NS-Zeit maßgeblich beeinflusste. Etwa 400.000 Menschen wurden in Deutschland zwischen 1933 und 1945 zwangssterilisiert. Um die sogenannte Reinhaltung des gesunden Volkskörpers zu gewährleisten, verabschiedeten die Nationalsozialisten am 14. Juli 1933 das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Damit wurde die Grundlage für die Verfolgung, Ausgrenzung und späte Ermordung von Menschen mit psychischen und physischen Krankheiten geschaffen. Es trat am 1. Januar 1934 in Kraft und war das erste Gesundheitsgesetz des nationalsozialistischen Staates. Die Rassenideologie und sozialdarwinistische Idee des NS-Regimes war fest in der Medizin verankert. Nun wurde die lang diskutierte und bereits vor dem Machtantritt Hitlers ausgearbeitete eugenische Sterilisation, also das Unfruchtbarmachen der Frauen, zum gesetzlich verordneten Zwang. Im Gesetz heißt es: Wer erbkrank ist, kann durch chirurgischen Eingriff unfruchtbar gemacht werden, wenn nach der ärztlichen Wissenschaft mit großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass seine Nachkommen an schweren körperlichen oder geistigen Erbschäden leiden werden. Dieses sah vor, Zitat, die Unfruchtbarmachung auch gegen den Willen des unfruchtbar zu Machenden auszuführen. Die Anträge wurden bei sogenannten Erbgesundheitsgerichten gestellt. In Sachsen gab es damals 7 dieser Gerichte. Wenn die Opfer sich der Behandlung widersetzten, wurde diese mit der Hilfe der Polizeibehörde durchgesetzt. Die Geschichte der Frauenklinik Leipzig geht bis in das Jahr 1850 zurück. Kurz vor Beginn der NS-Zeit zählte sie zu einer der modernsten in Europa. Der Gynäkologe und Geburtshelfer Hugo Sellheim leitete die Frauenklinik von 1928 bis 1936. Nach dem Gesetzesbeschluss 1934 wurden in der Universitätsfrauenklinik die Sterilisationsoperationen in großem Maße durchgeführt. Hugo Sellheim war Mitglied des Nationalsozialistischen Lehrerbundes und der SS. Sein Nachfolger war Robert Schröder, Professor für Geburtshilfe und Gynäkologie. Er war zuvor an der Universität Kiel tätig, auch er war Mitglied der NSDAP und des NS-Ärztebundes. Allein bis 1937 waren unter der Leitung von Hugo Sellheim und Robert Schröder in der Frauenklinik 1000 Eingriffe aus eugenischer Begründung durchgeführt worden. Unter diesen gab es 4 registrierte Todesfälle und bei zahlreichen Frauen trat nach der Operation schwerwiegende Komplikationen wie Blutgerinnsel, Gebärmutterschädigungen und Kreislaufstörungen auf. Opfer dieser medizinischen Zwangsbehandlungen waren überwiegend Frauen im Alter von 22 bis 25 Jahren, aber auch minderjährige Mädchen. Laut der Verordnung des Gesetzes sollte die Unfruchtbarmachung nicht vor Vollendung des 10. Lebensjahres vorgenommen werden. Hier war festgelegt, wer erbkrank ist. Auf Grundlage dieser Definition begründeten die ÄrztInnen die Eingriffe. Die Diagnosen waren hauptsächlich sogenannter angeborener Schwachsinn, Epilepsie, Schizophrenie, Alkoholsucht und bei Kindern Taubheit, sogenannte Missbildung, Blindheit und sogenanntes Irresein. Die Methode der Sterilisation war die chirurgische Teil- oder Komplettentfernung der Eileiter. Später wurden auch Röntgenstrahlen eingesetzt. Der Höhepunkt lag in den Jahren 1934 bis 1936, wo etwa die Hälfte der im gesamten Zeitraum durchgeführten Eingriffe vollzogen wurden. Die Zahl von 15.000 jährlich an Frauen durchgeführten Operationen zeigte die widerstandslose Durchführung der deutschen GynäkologInnen des NS-Gesetzes. Dokumente aus der Frauenklinik aus Halle geben uns einen sehr detaillierten Einblick in das Ausmaß der Praktik in ganz Sachsen. Das Einzugsgebiet der Frauenklinik in Halle ist mit der damaligen preußischen Provinz Sachsen vergleichbar. Die meisten Beschlüsse in Sachsen entschieden die Erbgesundheitsgerichte Halle, Torgau, Naumburg und Zwickau. In der Frauenklinik Halle wurden zwischen 1934 und 1945 insgesamt 1417 Mädchen und Frauen im Zuge des Gesetzes unfruchtbar gemacht. Der größte Anteil wurde durch operativen Eingriff sterilisiert. In 19 Fällen fand die Röntgenbehandlung Anwendung. Die unmenschlichen Behandlungen, die keine medizinischen Indikationen hatten, waren für die Frauen und Mädchen eine folgenschwere körperliche und psychische Belastung. Für einige von ihnen endeten die Eingriffe auch tödlich. Nicht nur in der invasiven Behandlung waren die ÄrztInnen der Frauenklinik beteiligt. Hebammen und ÄrztInnen waren verpflichtet, behinderte und sogenannte missgebildete Kinder dem damaligen Chefarzt Werner Kartell zu melden. Somit nahm sie eine aktive Rolle im Euthanasiegeschehen in Leipzig wahr. Mehr über Werner Kartell und der Rolle der Uniklinik am Euthanasieprogramm erfährst du an der letzten Station des Rundganges. Wechsle jetzt die Straßenseite und gehe weiter geradeaus, bis du den Neubau der Medi-Bibliothek erreichst.
Bibliothek Liebigstraße, Lehmanns Verlag. Du stehst jetzt vor unserer Medi-Bibliothek. Im Untergeschoss befindet sich unsere Medi-Mensa. Seit der Fertigstellung des Gebäudes vor wenigen Jahren ist es der Dreh- und Angelpunkt für uns Medizinstudierende. Aber auch ZahnmedizinerInnen und GeologInnen verbringen hier große Teile ihrer Studienzeit. Hier wollen wir über den großen Einfluss eines sehr erfolgreichen Buchhändlers, des schon erwähnten J.F. Lehmann, auf die deutsche Ärztinnenschaft vor und in der NS-Zeit sprechen. J.F. Lehmann lebte von 1864 bis 1935 und verlegte vor allem medizinische Literatur und Zeitschriften. Bekannt wurde er durch seine moderne Farbdrucktechnik, die zum Beispiel die berühmten Sobota-Anatomie-Atlanten möglich machten. Sobota ist auch heute noch ein Begriff für jeden Medizinstudentin. Lehmanns bereits erwähnte Münchner Medizinische Wochenschrift entwickelte sich zur größten deutschen medizinischen Wochenzeitschrift. Er nutzte seinen finanziellen und gesellschaftlichen Erfolg, um seine politischen Vorstellungen zu verbreiten. Dazu gehörte völkisches Gedankengut, Sozialdarwinismus, Rassenhygiene und Rassenkunde, Antisemitismus, Imperialismus, Kriegsverherrlichung und Nationalismus. Er war Mitglied im Vorstand des Alldeutschen Verbandes ab 1879 und der Deutschen Gesellschaft für Rassenhygiene ab 1914, beteiligte sich am Hitlerputsch 1923. Er verlegte Bücher wie Der Anteil des Judentums am Zusammenbruch Deutschlands von Willig, Volkstod durch sittlichen Verfall von G. Hoffmann, Rasse und Nation von Chamberlain und weitere von Alfred Rosenberg, Adolf Hitler und anderen Nationalsozialisten, schon lange vor 1933. Er verlegte Zeitschriften wie das Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie und Deutschlands Erneuerung. Er erweiterte seinen Einfluss auch auf Universitäten, als zum Beispiel F.K. Günther, Autor von Rassenkunde des deutschen Volkes, als Folge seiner Protektion eine Professur erhielt. Nach dem Krieg wurde die J.F. Lehmanns Medizinische Buchhandlung GmbH durch den Verlag Urban und Schwarzenberg aufgekauft, umbenannt und später, nach Kauf durch den Deutschen Ärzteverlag, wieder zu J.F. Lehmanns Medizinische Buchhandlung umbenannt. Nach Kritik wurde diese schließlich zu Lehmanns Media umbenannt und ein Buch über die Geschichte des Verlages herausgegeben. Die Leipziger Filiale wurde letztes Jahr von Thalia aufgekauft. Für uns war sie bis dahin die Buchhandlung, in der wir Lehrbücher, Präparierbesteck und Diagnostikleuchten kauften. Ich muss noch kurz zu Lehmann, sagten wir, ohne zu wissen, welche Geschichte hinter diesem Namen steckt. Lehmann prägte maßgeblich die Meinung der deutschen Ärzteschaft. Sicher nicht ausschließlich, aber auch seinetwegen unterstützte diese später in großen Teilen stillschweigend bis aktiv die Verbrechen der Nationalsozialisten. Wechsle nun wieder die Straßenseite und geh vorbei am Institut für Pathologie, rechts herum auf die Johannesallee. Bleib auf der rechten Straßenseite der Johannesallee. Nach einigen Metern erreichst du das Max-Bürger-Forschungszentrum.
Du stehst nun vor dem Max-Bürger-Forschungszentrum. Max Bürger kann als Person exemplarisch für eine Verwicklung in das NS-Regime stehen, die vielleicht nicht direkt ins Auge springt, die nicht so offensichtlich ist wie bei KriegsverbrecherInnen, MörderInnen und NS-FunktionärInnen seiner Zeit. Er kann auch exemplarisch für den Umgang mit uneindeutig belasteten HochschullehrerInnen und MedizinerInnen im Zuge der Entnazifizierung nach 1945 stehen. Für den Zwiespalt zwischen Anerkennung für erbrachte Leistungen und Verquickung in das politische System. Ein Zwiespalt, der sich nach 1945 offenbar für viele Menschen darstellte. Max Bürgers Amt als Ordinarius für Innere Medizin und Direktor der Medizinischen Uniklinik Leipzig begann 1937 mit seiner Berufung. Bei der Berufung von Hochschuldozierenden und DirektorInnen wurde auf die politisch-ideologische Eignung geachtet, die bei Bürger offenbar gegeben war. Das Amt hatte er in den Jahren 1937 bis 1945 sowie 1947 bis 1957 inne. Zum Zeitpunkt seiner Berufung als Klinikdirektor war er bereits anerkannt für Forschungsleistungen auf verschiedenen Gebieten der Pathophysiologie, Stoffwechselerkrankungen und so weiter. Zudem gilt er als Begründer der Alternsforschung, weshalb der Forschungspreis der Deutschen Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie bis 2014 nach ihm benannt war. Jedoch wurde der Preis im Anschluss an ein historisches Gutachten über Bürger umbenannt,
da dieses Gutachten ihn als problematische Person darstellte. Max Bürger hatte zahlreiche Mitgliedschaften in NS-Strukturen, unter anderem in der NSDAP, dem NS-Ärztebund, dem NS-Dozentenbund, dem Reichsluftschutzbund, der NS-Volkswohlfahrt, dem NS-Altherrenbund und als sogenannter Oberstabsarzt der Reserve der Luftwaffe gehörte er dem Militär an. Wie wir an Station 1 gehört haben, waren 45% der deutschen nicht-jüdischen ÄrztInnen NSDAP-Mitglieder. In Leipzig waren unter den medizinischen HochschullehrerInnen 75% Mitglied in der NSDAP oder anderen Strukturen wie der SS oder SA. ÄrztInnen und medizinische HochschullehrerInnen waren als NSDAP-Mitglieder im Vergleich mit der restlichen Bevölkerung deutlich überrepräsentiert, da sich ihre berufliche Situation durch das NS-Regime erheblich verbessert hatte. Die Uniklinik Leipzig wurde mit Kriegsbeginn in die sogenannte wehrmedizinische Forschung eingebunden. Diese fand vor allem an der Hautklinik unter Josef von Kennel und an der medizinischen Uniklinik unter Max Bürger statt. An der Hautklinik wurde zu Chemotherapie geforscht, wobei in diesem Rahmen auch Tests an Menschen im KZ Buchenwald stattfanden, von denen einige starben. Bürgers Forschungsbereiche waren die Kreislaufforschung, Hepatitisforschung und Alternsforschung. Die Kreislaufforschung war für die Luftwaffe von besonderem Interesse. Es sollten Erkenntnisse über Sauerstoffmangelatmung in großen Flughöhen bei LuftwaffenpilotInnen gewonnen werden. Die Hepatitisforschung war deshalb relevant, weil es in Waffen-SS, Polizei und Heer zu Hepatitis-Epidemien kam. Hier wurde an einer Impfung geforscht. In seiner Alternsforschung nahm Bürger mit der Zeit immer mehr eine leistungsmedizinische Argumentation an. Die sogenannte Leistungsmedizin hatte den Anspruch, der Überalterung der Gesellschaft und dem Leistungsabbau entgegenzuwirken. Ziel sei es, Zitat Bürger, der Vergreisung unseres Volkes entgegenzuwirken, für eine physiologische Arbeitsökonomie der gesamten Volkskraft. Jede Staatsführung müsse versuchen, die den älteren Menschen verbliebene Arbeitskraft zum Nutzen des Staatsganzen einzusetzen. Ab 1941 gab es auch ein eigenes Institut für Arbeits- und Leistungsmedizin, dessen Aufgabe es war, die körperliche Leistungsfähigkeit der Menschen zugunsten der Systemanforderungen zu erhalten. Mit Kriegsende begann in Deutschland und Österreich die Entnazifizierung, die zum Ziel hatte, die Gesellschaft von den Einflüssen des Nationalsozialismus zu befreien. Diese wurde durch die Alliierten durchgesetzt. In der sowjetischen Besatzungszone wurde die Entnazifizierung auch für den politischen Strukturwandel genutzt. Es wurden vor allem Beamte und Angestellte in Schulen, Justiz und Polizei entlassen. ÄrztInnen wurden, wie in allen Besatzungszonen, weniger zur Rechenschaft gezogen und häufig verschont. Herausstechende Persönlichkeiten im negativen Sinne, wie im Rahmen der Nürnberger Ärzteprozesse, wurden als Ausnahmen dargestellt. 1948 war in der sowjetischen Besatzungszone die Entnazifizierung offiziell beendet. Es gelangten jedoch viele der als belastet zu betrachtenden früheren AmtsinhaberInnen wieder in hohe Positionen. So auch Bürger. Zwar wurde er im November 1945 als Klinikdirektor entlassen, er hatte jedoch weiterhin Einfluss auf die Klinik, da er seinen Nachfolger maßgeblich selbst bestimmte und in den Wiederaufbau der Klinik offiziell involviert war. Auch in den Laboratorien arbeitete er noch immer. Zudem war ärztliches Personal nach 1945 knapp, da es durch die Entnazifizierung zu Entlassungen gekommen war und viele ÄrztInnen in die westlichen Besatzungszonen abwanderten. Das war womöglich mit ein Grund, warum ÄrztInnen nicht so hart zur Rechenschaft gezogen wurden. 1947 trat zudem ein Erlass des Alliierten Kontrollrates in Kraft, der in nominelle und aktive NSDAP-Mitglieder unterschied. Bestraft wurden als Aktive daraufhin nur KriegsverbrecherInnen und Angehörige der SS, des Sicherheitsdienstes und der Gestapo. Somit wurde Bürger als nominelles Mitglied rehabilitiert, wenn auch nicht gänzlich ohne politische Widerstände, und konnte 47 bis 57 sein Amt weiter ausführen. Übrigens, du stehst hier auch vor dem Pharmakologischen Institut, dessen vornehmliche Aufgabe im Nationalsozialismus ab Beginn des Krieges die Kampfgasforschung war. Hier wurden chemische Kampfstoffe, vor allem Tabun, auch hergestellt. Drehe dich nun um. Gegenüber, auf der anderen Straßenseite, siehst du den Friedenspark. Dort wird der Rundgang mit der letzten Station enden. Wechsle auf die andere Straßenseite der Johannesallee und betritt den Park. Gehe den rechten Weg entlang, der parallel zur Linnéstraße verläuft. Nach etwa 300 Metern erreichst du auf der linken Seite die Wiese Zittergras, das Denkmal für die während der Kindereuthanasie ermordeten Kinder.
Du bist nun im Friedenspark angekommen und stehst an der Wiese Zittergras mit dem sich anschließenden Weg Lebwohl. An diesem Ort wollen wir uns der Kindereuthanasieverbrechen annehmen, die in Leipzig unter anderem auch an der Kinderklinik begangen wurden. Leipzig kommt hierbei sowohl als Standort als auch als Universitätskinderklinik mit den damals dort tätigen Persönlichkeiten eine maßgebliche Rolle zu. Nach wie vor ist dies vielen nicht bewusst, auch weil bisher die Geschichte der Leipziger Universitätskinderklinik nicht genug aufgearbeitet wurde. Leipzig war mit gleich zwei Standorten der sogenannten Kinderfachabteilung doppelter Ort des Verbrechens. In der ganzen Republik gab es insgesamt 30 dieser Kinderfachabteilungen. Hierhin wurden Kinder mit Beeinträchtigungen überwiesen, um die Maßnahmen zur Befreiung des Volkskörpers umzusetzen und diese gezielt und systematisch zu ermorden. Dies wurde im Laufe der Zeit um ganze Bevölkerungsgruppen wie Jüdinnen und Sintize und Romja erweitert. Für die sogenannte Volksgesundheit wurden diese Verbrechen maßgeblich von der Ärztinnenschaft begangen. Leipzig entwickelte sich vom ersten Fall der Kindereuthanasie hin zum zentralen Koordinations- und Durchführungszentrum durch den damaligen Universitätskinderklinikdirektor Werner Kattell, der als einer von drei Ärzten im Gutachterstab über Fälle in der ganzen Republik entschied. Außerdem war die Universitätskinderklinik Leipzig die einzige Uniklinik, die sich eigens an der Ermordung von Kindern beteiligte. Somit kommt der Uniklinik Leipzig eine maßgebliche Verantwortung in der Aufarbeitung der Kindereuthanasieverbrechen zu. Der erste berichtete Fall der Kindereuthanasie, auch bekannt als der Fall Kind Knauer, trug sich in der Universitätskinderklinik in der Oststraße Anfang 1939 zu. Die Eltern des Kindes Gerhard Heinz Knauer suchten Rat beim Klinikdirektor Werner Kattell und baten um Erlösung ihres Sohnes, der mit verschiedenen Beeinträchtigungen geboren wurde und sich in Behandlung in der Kinderklinik befand. Kattell verwies auf die Reichskanzlei Hitlers, an welche sie sich wenden sollten. Die Eltern kontaktierten die Kanzlei und Hitler beauftragte seinen Leibarzt Dr. Karl Brandt, der später noch durch die Aktion Brandt bekannt werden sollte, sich schnellstmöglich um den Fall zu kümmern. Brandt und Kattell setzten sich gemeinsam mit dem Fall auseinander und veranlassten die gezielte Verabreichung von Tabletten, welche am 25. Juli 1939 zum Tod des Kindes führten. An dieser Stelle sei gesagt, dass die Bitte der Eltern um die Erlösung ihres Sohnes den Nationalsozialisten sehr zu Pass kam. Die Durchführung einer Euthanasie war bereits vor der Machtergreifung in Planung. 1939 stand die Tötung von Kindern im Rahmen der Säuberung des Volkskörpers allerdings noch unter Strafe. Mit der Einwilligung der Eltern umgingen Kattell und Brandt zunächst dieses Gesetz und setzten mit der Erschaffung des Reichsausschusses zur wissenschaftlichen Erfassung von erb- und anlagebedingten schweren Leiden eine gesetzliche Grundlage zur Durchführung weiterer Verbrechen dieser Art. Auch die breite Zustimmung in der deutschen Ärztinnenschaft zu eugenischen und sozialhygienischen Theorien ebneten den Weg der Nationalsozialisten in der Durchführung ihrer Euthanasieverbrechen. Im Jahr 1940 wurde die Heil- und Pflegeanstalt in Leipzig-Dösen unter der damaligen Leitung des Arztes Arthur Mittag zur Kinderfachabteilung umfunktioniert und zunehmend aufgestockt. Insgesamt wurden hier über 500 Kinder ermordet. An mindestens 60 von ihnen wurden zuvor grausame Menschenversuche absolviert, welche unter anderem das sogenannte Luminalschema erprobten. Dieses hatte zum Ziel, durch Tabletten erzeugte Krankheitssymptome über einen längeren Zeitraum hinauszuzögern, bis sie schlussendlich zum Tod führten. Den Eltern der Kinder sollte so ein natürlicher Tod vorgespielt werden. 1941 wurde schließlich auch die Universitätskinderklinik in der Oststraße als zweite Kinderfachabteilung in Leipzig ausgebaut. Genaue Zahlen, wie viele Kinder hier tatsächlich ermordet wurden, liegen heute nicht mehr vor, da Werner Kartell 1945 zum Ende des Krieges alle Unterlagen vernichten ließ. Werner Kartell wurde nach 1945 wegen seiner Verbrechen angeklagt, jedoch wenig später freigesprochen. Bis in die 1960er hielt er eine Professur an der Universität Kiel inne und veröffentlichte weiter sein eugenisches und nationalsozialistisches Gedankengut in anerkannten Verlagen. Kartell ist ein gutes Beispiel dafür, wie wenige Ärztinnen tatsächlich für ihre Straftaten belangt wurden und selbst nach Ende des Hitlerregimes einem normalen Leben nachgehen konnten. Das fehlende Bewusstsein in der Nachkriegszeit und auch bis heute noch für die maßgebliche Beteiligung der Ärztinnenschaft an den Verbrechen der NS-Medizin zeigt, wie enorm wichtig die Aufarbeitung der Geschehnisse ist, die tatsächlich auch hier an unserem Campus stattgefunden haben. Die Wiese Zittergras und der Weg Lebwohl sind Orte, an denen wir insbesondere den Kindern und Familien gedenken wollen, die den grausamen Taten der NS-Kindereuthanasie in Leipzig zum Opfer gefallen sind. An dieser Stelle möchten wir unsere Führung beenden und laden dich dazu ein, wenn du möchtest, eine Kerze des Gedenkens anzuzünden und kurz innezuhalten. Danke, dass du an unserem kritischen Liebigstraßenrundgang teilgenommen hast. Wir hoffen, wir konnten ein paar Impulse zum Nachdenken geben und freuen uns, wenn wir damit einen kleinen Teil in der Aufarbeitung der NS-Geschichte unseres Medizincampus leisten konnten.